Einen wunderschönen guten Morgen. Ich freue mich, heute bei euch zu sein. Ich darf auch ganz, ganz herzliche Grüße aus meiner Heimatgemeinde in Bettringen mitbringen. Und ich habe meiner Tochter, die ganz nervös hier reingekommen ist, gesagt, Mara, weißt du, die machen hier nichts anderes wie auch bei uns. Weißt du, was fällt dir denn ein, was die bei uns machen? Ja, eine Predigt, Musik. Siehst du, Mara, diese Menschen, die lieben Jesus, die lieben auch uns. Deswegen ist es eigentlich auch ein Heimspiel. Und deswegen freue ich mich, dass hier eigentlich nichts Neues, nichts anderes zu erwarten ist, auch für mich nicht, sondern dass wir gemeinsam in Gottes heiliges Wort studieren dürfen und das Evangelium von Jesus Christus darin entdecken dürfen. Und den Text, den ich heute dafür mitgebracht habe, befindet sich im Neuen Testament, im Jakobusbrief, in Kapitel 2. Und ich möchte uns den Predigtext einmal vorlesen, Jakobus Kapitel 2. Und wir lesen dafür die Verse 1 bis 13. Und dort heißt es im Wort Gottes folgendermaßen. Meine Brüder, habt den Glauben unseres Herrn Jesus Christus, des Herrn der Herrlichkeit, nicht mit Ansehen der Person. Denn wenn in eure Synagoge ein Mann kommt, mit goldenem Ring, in prächtiger Kleidung, es kommt aber auch ein Armer in unsauberer Kleidung herein. Ihr seht aber auf den, der die prächtige Kleidung trägt und sprecht, setze du dich bequem hierher, und zu den Armen sprecht ihr, stelle du dich dorthin oder setze dich hier unter meinen Fußschemel. Und habt ihr nicht unter euch selbst einen Unterschied gemacht und seid Richter mit bösen Gedanken geworden? Hört, meine geliebten Brüder. Hat Gott nicht die weltlich Armen auserwählt, reich zu sein im Glauben und zu Erben des Reiches, das er denen verheißen hat, die ihn lieben? Ihr aber habt den Armen verachtet. Unterdrücken euch nicht die Reichen und ziehen nicht sie euch vor die Gerichte? Lästern nicht sie den guten Namen, der über euch ausgerufen worden ist? Wenn ihr wirklich das königliche Gesetz erfüllt nach der Schrift, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst, so tut ihr recht. Wenn ihr aber die Person anseht, so begeht ihr Sünde und werdet von dem Gesetz als Übertreter überführt. Denn wer irgend das ganze Gesetz hält, aber in einem strauchelt, ist aller Gebote schuldig geworden. Denn der gesagt hat, du sollst nicht Ehe brechen, hat auch gesagt, du sollst nicht töten. Wenn du nun nicht Ehe brichst, aber tötest, so bist du ein Gesetzesübertreter geworden. So redet und tut als solche, die durch das Gesetz der Freiheit gerichtet werden sollen. Denn das Gericht wird ohne Barmherzigkeit sein gegen den, der keine Barmherzigkeit geübt hat. Die Barmherzigkeit triumphiert über das Gericht. Jesus, und ich danke dir, dass du heute Morgen zu uns reden möchtest. Und ich brauche deine Gnade, wir brauchen deine Gnade. Ich bitte dich, hilf uns, offene Augen, offene Herzen zu haben, deine Herrlichkeit zu sehen, Herr. Und ich bitte dich, dass du uns hilfst, dein Wort in Sanftmut und Demut aufzunehmen, wo es uns überführt, wo es uns Flecken aufzeigt der Sünde, wo wir sehen, dass wir dich nicht widerspiegeln, wie du bist. Und vor allem bitte ich dich, dass du uns auch heute Morgen wieder neu über dich staunen lässt, weil du so anders bist als wir Menschen. Du bist heilig, du bist vollkommen gut, du bist so freundlich und barmherzig. Und hilf uns, dass aus dieser Begegnung unsere Herzen, unser Denken verändern wird, anderen Menschen genauso zu begegnen. Amen. Bei einer großen Sportveranstaltung in diesem Jahr, ihr wisst, was ich meine, gab es neben den Feierlichkeiten und den Begeisterungen über den Ballsport auch immer wieder Ärger und Unmut über bestimmte Ungerechtigkeiten, die das Geschehen auf dem Platz mit beeinflussten. Es gab zum Beispiel in einer manchen Startelf Spieler, die von Anfang an spielen durften, wo es einige Fans nicht ganz verstehen durften, wie das zusammenpasst. Also gab es einige, die da eher einen anderen genommen hätten, statt diese Person aus welchen Gründen auch immer zu bevorzugen und in die Startelf zu stellen. Ein bestimmter Spieler konnte es sich leisten, das ein oder andere Foul am Gegenspieler zu begehen, ohne dafür verwarnt zu werden. Warum? Weil er so ein besonderer und beliebter Spieler ist und wir dieses Turnier auf keinen Fall ohne ihn erleben dürfen. Ein anderer Spieler wurde verwarnt und für das nächste Spiel gesperrt. Diese Sperre konnte aber durch ein sehr freundliches Telefonat zwischen zwei sehr einflussreichen Personen wieder aufgehoben werden, so dass er dann doch mitspielen durfte. Was haben diese Situationen miteinander gemeinsam? Was ärgert so viele Menschen, wenn es auf so einer großen Bühne öffentlich geschieht und wir merken, das ist so nicht richtig, so darf das nicht laufen? Es ist das Thema Ansehen der Person. Es geht darum, dass aus ungerechten, aus nicht richtigen Gründen Personen bevorzugt werden und eine Erlaubnis für etwas erteilt bekommen oder erteilen dürfen, die ihnen nicht zusteht. Dass Personen aufgrund ihres Ansehens und ihres Status anders behandelt werden. Dabei vergessen wir so schnell, dass auch unser Leben von dieser Bosheit und Sünde geprägt sein kann. Es ist so leicht, die Welt und was darin passiert, und wenn euch Fußball nicht so sehr interessiert, dann kennt ihr solche Situationen aus der Schule mit irgendwelchen Lieblingslehrern, Lieblingsschülern, wo man das Gefühl hat, die werden irgendwie anders behandelt. Ihr kennt solche Situationen aus der Arbeit, irgendwelche Lieblinge oder sonst etwas. Und wir merken, das passt nicht, das ist so nicht richtig, so soll das nicht sein. Und die Frage, die uns Gottes Wort aber heute stellen möchte, ist nicht, wo fällt es dir auf, wie das bei anderen ist, sondern wo ist dein Leben von diesen Gedanken geprägt? Wo siehst du Menschen nicht mit den Augen Christi, sondern wo siehst du Menschen nach deinen persönlichen Vorteilen oder Vorurteilen? Gott weiß, dass auch unsere Freundlichkeit, unser Dienst, unsere Hilfsbereitschaft, unsere Nächstenliebe viel zu oft von der Person abhängig ist, die uns gegenübersteht, die unser Nächster ist, und von dem Wert, den diese Person in unseren Augen hat. Und dass wir häufig statt selbstloser und bedingungsloser Liebe Menschen bevorzugen oder vernachlässigen. Dass wir Menschen wertschätzen oder anhand von dem Beispiel, den der Text uns gibt, buchstäblich herabsetzen. Ihnen einen niedrigeren, einen geringeren Platz zuschreiben und in dieser Art und Weise mit ihnen umgehen. Die Botschaft von diesem Text im Jakobusbrief ist nicht schwer zu verstehen. Es ist nicht einer der Texte, wo man das Gefühl hat, also ich muss den noch 3-4 Mal lesen, bis ich checke, was Gott mir da eigentlich sagen will. Ganz ehrlich, die Kernaussage Vers 1 bringt es direkt auf den Punkt. Meine Brüder, habt den Glauben unseres Herrn Jesus Christus, des Herrn der Herrlichkeit, nicht mit Ansehen der Person. Jakobus ist so klar und direkt und einfach in seiner Wortwahl, dass jeder versteht, was Gott hier an dieser Stelle von uns möchte, was er nicht von uns möchte. Er möchte und erklärt uns daran, dass an Jesus Christus zu glauben und unseren Mitmenschen, die Begegnung zu unseren Mitmenschen von ihrem Wert und ihrem Status, ihrem Äußeren oder sonst etwas abhängig zu machen, nicht zusammenpasst. Und dass Gott es uns verbietet und nicht von uns möchte, Menschen in dieser ungerechten Weise zu bevorzugen. Jakobus schreibt aber nicht einfach nur diesen Vers 1 und allen ist klar, okay, wir wissen, was wir tun sollen. So ist Gott nicht. Jakobus gibt uns mindestens 3 Gründe in diesem Abschnitt, warum wir das nicht machen sollen. Und diese 3 Gründe haben immer etwas mit dem Evangelium und dem Wesen Gottes zu tun. Auch dieser Text ist dafür gegeben, dass wir sehen und kennenlernen, wie Christus ist, wie Jesus sich verhält, was sein Wesen ist und wie er mit uns umgegangen ist und dass wir deswegen in dieser Art und Weise unseren Mitmenschen begegnen wollen. Wir werden diese Punkte in Vers 1, in Vers 5 und in Versen 12 bis 13 kennenlernen und entdecken. Das sind alles 3 Abschnitte oder 3 Verse innerhalb von diesem Text, die uns die Begründung dafür nennen, warum wir kein Ansehen der Person betreiben sollen. Dieser Text ist Teil der Predigtreihe, die wir gerade in unserer Gemeinde aus dem Jakobusbrief machen. Und deswegen fühle ich mich frei, ein bisschen darauf hinzuführen, woher wir eigentlich kommen. Also auf welcher Grundlage Jakobus seine Anforderungen und seine Anweisungen an die Gemeinde schreibt. Es geht nämlich gerade bei diesem Brief so unfassbar leicht, dass wir das Gefühl haben, okay, wenn wir Paulus lesen, dann lesen wir einen Brief voller Gnade, voller Evangelium, voller Glauben, voller Barmherzigkeit. Und wenn wir mal wieder merken, okay, jetzt wird's mal wieder Zeit, praktisch zu werden, dann lesen wir halt mal wieder den Jakobusbrief. Dieser Unterschied wird diesem Brief nicht gerecht, sondern das Evangelium atmet genauso in dem Brief von Jakobus an so und so vielen Stellen. Und das möchte ich euch ganz kurz anhand der Grundlage in Kapitel 1 zeigen. Das Anliegen vom Jakobusbrief ist, uns zu zeigen, worin echter und bewährter Glaube zu erkennbar wird. Also an welchen Überzeugungen und an welchem Handeln merkt man einem Menschen an, dass er wirklich Jesus kennengelernt hat und ihm nachfolgt. Dieser Glaube wird im Leben, in unserem Denken, in unserem Handeln auf die Probe gestellt. Und so haben wir in Kapitel 1 das Thema von Prüfungen. Aber innerhalb dieser Prüfungen erinnert uns Jakobus an so entscheidende Grundwahrheiten vom Evangelium. Ich nehme eine raus in Kapitel 1, Vers 5. Dort sagt er, wenn aber jemand von euch Weisheit mangelt, so erbitte er sie von Gott, der allen gerne gibt und nichts vorwirft, und sie wird ihm gegeben werden. Worin zeigt sich echter Glaube? Wovon ist echter Glaube überzeugt? Echter Glaube zeigt sich daran, dass immer dann, wenn ich in meinem Leben erkenne und merke, dass die Weisheit, das heißt das richtige Denken und das richtige Handeln, wie Gott es ehren würde, wenn ich merke, das ist bei mir in dieser Situation nicht vorhanden, was darf ich dann machen? Wie gehe ich damit um? Ich weiß, die Lösung des Problems ist auf keinen Fall in mir zu suchen, nicht in meiner Vergangenheit, nicht in meiner Gegenwart, nicht in meinen Beziehungen. Wo ist die Lösung für dieses Problem, das uns Weisheit mangelt, zu suchen, finden? Bei Gott. Echter Glaube ist davon überzeugt, dass wir zu einem Gott gehören, der diese Weisheit, also den wir um diese Weisheit bitten dürfen. Und wie reagiert dieser Gott darauf? Er gibt gerne und macht keinen Vorwurf. Das ist doch Evangelium pur, oder? Die Weisheit von oben, erklärt Jakobus 3, ist unparteiisch. Die Weisheit von oben lebt nicht anhand dem Prinzip Ansehen der Person. Wie kommst du mir heute? Gefällst du mir? Passt du mir? Passt du in mein Raster? Wie bist du sonst zu mir gewesen? So ist die Weisheit nicht. So sind wir aber von Natur aus nicht. Wir sind von Natur aus parteiisch. Wir bevorzugen von Natur aus das, was uns besser passt, was uns lieber ist, was uns einen Vorteil bringt. Wo finden wir die Weisheit, anders zu leben? Bei Gott. Und wir dürfen zu ihm kommen als ein Gott, der gerne gibt und der uns dabei nicht mal einen Vorwurf macht. Der nicht sagt, du wirst jetzt aber die Konsequenz hier und hier und hier und hierfür erleben, sondern das Evangelium sagt, ich habe dir vergeben und in mir liegt das neue Leben und die Kraft zur Veränderung. Davon ist echter Glaube überzeugt und das ist ein Prüfkriterium. Wie gehst du mit den Situationen in deinem Leben und jetzt ausgehend vom Jakobusbrief in Kapitel 2, wie gehst du damit um, wenn du merkst, ich habe hier eine klare Anforderung aus dem Wort Gottes und ich merke, ich tue mir so schwer, sie zu praktizieren und auszuleben. Eilen wir zu unserem Vater? Wissen wir, kennen wir die Quelle der Veränderung? Kennen wir die Quelle des neuen Lebens, die uns keine Vorwürfe macht und zu der wir kommen dürfen, wo Gott sagt, ich gebe gerne und ich werfe dir nicht vor? Jakobus 1, ein weiteres Thema, das uns dazu hinführt, ist, dass er uns daran erinnert, dass wenn wir in unserem Leben Versuchungen erleben, wenn wir in unserem Leben Situationen erleben, wo wir dazu geneigt und verlockt sind, nach unseren eigenen Begierden zu handeln, das ist Vers 13 bis 15, dann können wir niemand anderem dafür die Schuld geben, außer uns selbst. Wir können nicht sagen, es ist, weil meine Eltern so sind, es ist, weil mein Ehepartner so ist, weil mein Chef so ist, weil meine Kinder so sind, weil ich diese Krankheit habe, weil diese Lebensumstände vorhanden sind. Wir können niemand und keiner anderen Sache die Schuld dafür geben, dass wir nach unseren Begierden handeln, außer uns selbst. Er sagt, niemand sage, wenn er versucht wird, ich werde von Gott versucht. Gott, hättest du mich nicht in diese Situation gestellt, hättest du mir nicht diesen Partner gegeben, hättest du meine Kinder anders gemacht, hättest du mich einfach anders beschaffen, dann würde ich nicht ständig mit dieser Sünde kämpfen. Das können wir nicht sagen. Echter Glaube zeigt sich in einem ehrlichen Sündenbekenntnis, in einem ehrlichen Eingestehen zu sagen, der Fehler liegt nicht bei der Person, die mir gegenübersteht, sondern bei mir. Aber gleichzeitig weiß echter Glaube was? Vers 16 bis 18 gibt einen Kontrast, in dem er sagt, also vorher hat er gesagt, was kommt von uns? Von uns kommen Begierde, Versuchungen, Sünde, die zum Tod führen. Was kommt von Gott? Jede gute Gabe und jedes vollkommene Geschenk. Und was ist eines dieser guten Gaben und vollkommenen Geschenken, an die wir von ganzem Herzen glauben? Es ist, nach Vers 18, dass wir die Wiedergeburt bekommen haben. Dass Gott uns vollkommen neu gemacht hat und befähigt hat, zu seiner Ehre zu leben. Vers 18 sagt, nach seinem Willen hat er uns durch das Wort der Wahrheit gezeugt, damit wir eine gewisse Erstlingsfrucht seiner Geschöpfe seien. Gott hat uns gezeugt, Gott hat uns zu seinen Kindern gemacht, Gott hat uns neu gemacht durch das Evangelium, damit wir jetzt zu den Geschöpfen gehören, die ihm Frucht bringen. Und im Kontext bedeutet es zum einen, zu Menschen, die nicht mehr darin versklavt sind, einfach nur ihren eigenen Begierden nachzugehen, sondern zu Menschen, die anfangen, die Weisheit von oben auszuleben, weil Gott sie dazu neu gemacht hat und befähigt hat. Auch wenn wir vollkommen neu sind, ändert sich unsere Abhängigkeit, wie es Vers 5 schon mit reingebracht hat, unsere Abhängigkeit davon, dass wir Gottes Kraft, Gottes Geist, Gottes Leben brauchen dabei niemals. Und dieses Thema ist ab Vers 19. Wir sind durch das Wort der Wahrheit gezeugt und jetzt werden wir in Vers 19 bis 25 dazu aufgefordert, dieses Wort Gottes schnell und bereitwillig aufzunehmen, schnell zu sein zum Hören und langsam zum Reden. Das heißt, wir sollen langsam sein, uns rauszureden, die Schuld von uns wegzuschreiben, langsam dazu sein, selber unsere eigenen Überzeugungen festzuhalten, sondern schnell dabei sein, jetzt Gott zuzuhören und seinem, Vers 21, nehmt mit Sanftmut das eingepflanzte Wort auf, das eure Seelen zu retten vermag. Ich möchte von Anfang an lesen, Vers 21. Deshalb legt ab alle Unsauberkeit und alles Überfließen von Schlechtigkeit. Und wie geht das? Wie lege ich Unsauberkeit und Überfließen von Schlechtigkeit in meinem Leben ab? Wie lege ich Parteilichkeit ab? Wie lege ich das Denken ab, die Person zu bevorzugen aufgrund ihres Auftretens, ihres Status, ihres Äußeren? Es geht nur über den Weg. Ablegen gibt es nur mit was anderes anziehen in der Schrift. Gott lässt uns nie einfach, sagt nicht einfach nur, zieh den alten Menschen aus und dann passt schon alles. Er sagt immer, und zieh Christus an. Gott sagt nicht einfach nur, leg das ab, sondern nehm dafür etwas anderes auf. Und was ist das andere, das wir aufnehmen sollen? Täglich, heute Morgen. Es ist das eingepflanzte Wort, das eure Seelen zu erretten vermag. Die Rettung vor Unsauberkeit und Schlechtigkeit liegt nicht in uns, sie liegt bei Gott. Sie liegt in seinem Wort, sie liegt in Jesus Christus. Er ist das Wort Gottes. Er ist die Kraftquelle, die Person, die unser Denken und unser Leben verändert. Und dazu sind wir aufgefordert. Sei schnell dabei, Christus zuzuhören. Sei schnell dabei, ihm zu begegnen und dem, was er getan hat und was er sagt, aufzunehmen. Und dadurch wird dein Denken und dein Leben verändert. So funktioniert Heiligung. Jakobus ist sehr genau dabei, wenn er sagt, wir sollen das eingepflanzte Wort aufnehmen, das unsere Seelen erretten vermag. Er vertieft es und sagt in Vers 25, und hier haben wir einen feinen und wichtigen Unterschied. Es geht nicht einfach nur pauschal darum, jetzt diese schwarz-weißen Buchstaben in der Bibel zu lesen. So viele Menschen beschäftigen sich mit der Bibel und bleiben unverändert. Lesen das, kennen das, lernen das auswendig, kennen sich vielleicht damit aus. Aber es heißt nicht, dass dieses Wort dann per se diese Auswirkung hat, die es haben könnte. Welche Dinge sind dafür entscheidend? Erstens, ist dir das Wort eingepflanzt? Lebt Christus in dir? Hat Gott dich neu gemacht, damit diese Zeilen eine Auswirkung auf dein Denken haben? Das ist das Erste nach Vers 18, nach Vers 21. Und zweitens, wie liest du? Was suchst du? Der Begriff, den Jakobus dafür in Vers 25 nennt, verwendet und sagt, wer aber in das vollkommene Gesetz, welches das der Freiheit nahe hineinschaut und darin bleibt, indem er nicht ein vergesslicher Hörer, sondern ein Täter des Werkes ist, der wird glückselig sein in seinem Tun. Was ist das Gesetz der Freiheit? Wir werden es in unserem Abschnitt auch kennenlernen. Ich will es hier einmal nochmal zusammenfassen. Das Gesetz der Freiheit ist der neue Bund in Jesus Christus. Das Gesetz der Freiheit ist der Lebensmaßstab für unser Leben, in dem Gott nicht das gibt, was wir verdient haben, wo unser Leben nicht einfach nur von Vorschriften und Anklage geleitet ist, sondern davon, dass wir frei gemacht sind von der Sklaverei der Sünde und freigesprochen sind vom Gericht Gottes. Das ist das Gesetz, der Maßstab der Freiheit, nach dem wir leben. Und das steht im Kontrast zum alten Bund, in Jakobus, königliches Gesetz genannt. Das heißt, wenn wir Anforderungen in der Schrift lesen, auch in Jakobus Kapitel 2, auf welchem Boden stehen wir? Nach welcher Überzeugung lesen wir das? Lesen wir das in einer Art und Weise, die uns verdammt? In einer Art und Weise, wo wir merken, ich bin nicht so, was soll ich jetzt tun? Also quasi in dieser Ohnmacht sind von, Gott hat mir einen wunden Punkt aufgezeigt und er ist jetzt mit Sicherheit zornig auf mich. Was mache ich jetzt? Wenn wir die Bibel so lesen, dann lesen wir sie nicht nach dem Gesetz der Freiheit. Und das können wir überall so machen. Wir können das Alte Testament in einer anklagenden Weise lesen oder mit der Perspektive darauf, dass wir in Christus freigemacht sind zu einem neuen Leben. Wir können das Neue Testament in einer Art und Weise lesen, dass wir denken, das klagt mich überall an. Überall lese ich Anforderungen, wo ich merke, das passt bei mir nicht. Oder wir lesen das Neue Testament, die Anforderungen auf dem Boden, dass ich sage, Christus, und du hast mich neu gemacht und du bist die Kraftquelle, das auszuleben. Und bei dir ist die Vergebung zu finden, dass überall, wo ich scheitere, Gott mir das nicht mehr vorhält, mir keine Vorwürfe macht. Wenn wir es so lesen, was werden wir dann erleben? Wie endet Vers 25? Der wird glückselig sein in seinem Tun. Der wird in einer Art und Weise handeln und Christus nachfolgen, die nicht mit Trauer, Frust, Angst geprägt ist, sondern mit Glückseligkeit, nämlich mit der Freude der Rettung, mit dem Wissen, was Gott mir alles gegeben hat. Es war für mich so entscheidend, als ich diesen Vers 25 studieren durfte und ich gemerkt habe, wenn wir den Jakobusbrief lesen und danach nicht fröhlich sind, dann haben wir was falsch gemacht. Wenn wir den Jakobusbrief mit all seinen Anforderungen lesen und danach am Boden zerstört sind, dann müssen wir nochmal lesen. Dann hat etwas nicht gepasst. Dann haben wir nicht mit der richtigen Perspektive gelesen. Denn Jakobus sagt, das Gesetz der Freiheit, da wird nahe hineingeschaut, da wird geblieben, da wird danach gehandelt. Und diese Aspekte bringen uns zu einem glückseligen Handeln. Nicht zu einem, wo wir unter einem Urteil und Verdammnis leiden. Also das ist die Hinführung zu unserem Abschnitt. Und Jakobus wird jetzt immer konkreter innerhalb von seinem Brief. Das ist quasi die Basis des Evangeliums, die wir in Kapitel 1 haben. Und dann fängt er an, immer wieder praktische Beispiele reinzustreuen, wo er merkt, zu welchem Handeln will uns Gott jetzt in dem Gesetz der Freiheit befähigen. Wo sollen wir denn Jesus Christus widerspiegeln? Und ein Beispiel ist die Zunge, die er hineinbringt. Und ein Beispiel ist auch, und das lesen wir in Vers 26 und Vers 27 am Ende von Kapitel 1 und daran knüpft dann Kapitel 2 Vers 1 an. Wenn jemand meint, er diene Gott und zügelt nicht seine Zunge, sondern betrügt sein Herz, dessen Gottesdienst ist nichtig. Ein reiner und unbefleckter Gottesdienst vor Gott und dem Vater ist dieser. Waisen und Witwen in ihrer Drangsal zu besuchen, sich selbst von der Welt unbefleckt zu erhalten. Jetzt stellt sich die Frage, okay Gott, du hast mich neu gemacht, du hast mir die Wiedergeburt geschenkt, du hast mich und willst mich zu einem neuen Leben befähigen, dein Wort will mich verändern, was soll ich jetzt tun? Was soll ich machen? Wie soll mein Gottesdienst aussehen? Uns fallen hunderte verschiedene Sachen dazu ein. Gott sagt, pass mal auf, weißt du, womit wir jetzt anfangen? Komm, wir fangen mit einem Gottesdienst damit an, dass du den Menschen etwas Gutes tust, wo du weißt, ich bekomme nichts dafür zurück. Komm, dein Gottesdienst fängt damit an, dass du etwas tust, wo du merkst, das ist nicht mit Anerkennung, mit Ehre, mit sich revanchieren verbunden, wie es so viele andere Dienste sind. Komm, wir fangen mit etwas an, wo du weißt, diese Menschen können nicht zurückgeben, was ich ihnen jetzt schenke. Und dafür nimmt er als Beispiel, Waisen und Witwen in ihrer Drangsal zu besuchen. Was meint er? Zu der Zeit, in der Jakobus schreibt, gab es nicht, also generell auf der Welt nicht überall so, ein Sozialsystem, in dem Waisen und Witwen in der Art und Weise aufgefangen werden, wie es heute in vielen Teilen der Fall ist, aber auch bei weitem nicht überall. Ja, es gibt einige Regionen in dieser Welt, wo dieser Vers exakt die Bedeutung hat, nämlich pass mal auf, dass sie überleben. Pass mal auf, dass sie haben, was sie zum Leben brauchen. Waisen und Witwen. Menschen, die auf sich selbst gestellt sind. Und er nimmt diese Personengruppe raus und sagt, Gott, echter Gottesdienst, der Gott ehrt, bedeutet, ich kümmere mich um die, die nichts sind und nichts haben. Die, die auf sich gestellt sind. Menschen, wo ich nicht weiß, hey, ich helfe denen bei der Außenfassade und nächste Woche baut er für mich die Klimaanlage ein. Menschen, wo ich nicht weiß, hey, wenn ich dem jetzt das gebe, ich weiß, nächste Woche kann er sich in der Rippen. Wenn ich den einlade, dann werde ich auch mal von dem eingeladen. Wenn ich dem jetzt was ausgebe, hey, der wird das auch irgendwie zurückgeben. Gott sagt, Gottesdienst, was mich ehrt, ist, wenn du Menschen in selbstloser und bedingungsloser Weise begegnest, das ehrt mich. Dazu will Gott uns im Gesetz der Freiheit befähigen. Und dieses Thema schneidet Jakobus hier am Ende in Vers 27 an und vertieft es dann in Kapitel 2, Vers 1, indem er dann diese Kernaussage trifft und sagt, Leute, worum geht es Gott nämlich? Was passt nicht zusammen? Es passt nicht zusammen, dass wir sagen, wir glauben an Christus, den Herrn der Herrlichkeit, und machen so einen Unterschied zwischen den Menschen, die uns in unserem Leben begegnen. Es geht nicht, das passt nicht. Warum nennt er Jesus Christus hier den Herrn der Herrlichkeit? Das macht er nicht, weil Jakobus denkt und sagt, nehme ich jetzt gerecht, nehme ich heilig, nehme ich, was soll ich jetzt nehmen, so irgendein Attribut von Gott. Jakobus nennt hier Jesus nicht zum Spaß, sondern innerhalb von diesem Kontext ganz bewusst den Herrn der Herrlichkeit. Warum? An was erinnert er uns? Er sagt, an wen glauben wir? Wer ist der Herrlichste und Schönste, den es gibt? Das ist doch Jesus, oder? Was bedeutet es im Umkehrschluss? Es sind nicht die Menschen, die von denen wir so sehr gemocht werden wollen. Es sind nicht die Menschen, wo wir meinen, oh, denen müssen wir mit einer besonderen Ehre begegnen. Es sind nicht die Menschen, die unsere volle Aufmerksamkeit und Anbetung würdig sind, weil wir merken, der ist so toll. Schau mal, was der hat. Schau mal, was der kann. Schau mal, wie der ist. Es sind nicht die Menschen, sondern an wen glauben wir? Wem folgen wir nach? Den Reichen und Schönen? Wir folgen Jesus Christus, dem Herrn der Herrlichkeit nach. Er ist derjenige, dem die vollkommene Schönheit, der Ruhm, die Ehre, alles Kostbare gebührt. Er ist der Vollkommene. Nicht die Menschen, wo wir das Gefühl haben, hey, in unserer ersten Begegnung oder sonst etwas, der ist so toll. Und es wäre so schön, den mal kennenzulernen, mit dem befreundet zu sein. Aber andere vergessen und vernachlässigen wir. Die Grundausrichtung, die Jakobus uns hier in Vers 1 gibt, ist der Herrlichste und Schönste, auf den wir achten sollen, über allem anderen, dem wir über allen anderen nachfolgen. Das ist doch Jesus, oder? Das ist Jesus und nicht die Menschen. Wenn er hier Christus als den Herrn der Herrlichkeit bezeichnet, an den wir glauben, dann beinhaltet es nicht nur, wer und wie Jesus ist, nämlich vollkommen herrlich, vollkommen schön, vollkommen kostbar, sondern es beinhaltet auch, was dieser Herr der Herrlichkeit getan hat. Wir glauben ja nicht einfach nur, dass Jesus Christus irgendwo im Himmel der Herr der Herrlichkeit ist und absolut unerreichbar für uns Menschen ist. Was glauben wir über den Herrn der Herrlichkeit? Wie ist Jesus Christus mit seiner Herrlichkeit umgegangen? Wir haben es hinführend zur Predigt gelesen. Jesus Christus, der in der Gestalt Gottes war, war bereit, sich selbst zu nichts zu machen und Knechtsgestalt anzunehmen. Jesus Christus, der Herr der Herrlichkeit, der von Ewigkeit vollkommene Liebe, vollkommene Harmonie, vollkommene Anbetung genossen hat, war bereit, diesen Rang hinter sich zu lassen und in einer Welt voller Leid, Versuchung, Sünde und Schuld und Ablehnung zu kommen. In einen Körper, in dem er in der Lage ist, versucht zu werden und zu sterben. Das hat der Herr der Herrlichkeit für dich und für mich gemacht. Warum? Weil er uns gesehen hat und dachte, die sind es wert. weil er die Menschen gesehen hat und dachte, oh, die muss ich mal kennenlernen. Mal so Auge in Auge, mal gucken, wie sich deren Spucke anfühlt, die mich treffen wird. Mal gucken, wie verletzend ihre Worte sein werden, die mich beleidigen können. Mal gucken, mal, wie sich ihre Fäuste anfühlen. Oh, so schöne Menschen. Da muss man mal Mensch werden und zu denen kommen, oder? Mal schauen, wie schön es ist, an einem Kreuz zu hängen und stellvertretend den Zorn Gottes zu tragen. Hätte Jesus Christus Ansehen der Person betrieben, wäre er niemals auf diese Welt gekommen und erst recht nicht für uns gestorben. Daran glauben wir doch, oder? Wie passt es zusammen, an einen Herrn der Herrlichkeit zu glauben, der bereit war, sie für dich und für mich hinter sich zu lassen und so abartig an einem Kreuz zu sterben und zu sagen, den mag ich nicht. Den bevorzuge ich, den setze ich herab. Dem begegne ich mit Freundlichkeit, der ist mein Hallo nicht wert. Der kriegt ein Lächeln, dem nicke ich nur neutral zu. Mit dem rede ich nach dem Gottesdienst, der interessiert mich nicht, weil der zieht sich nicht so an wie ich. Wie passt das zusammen? Jakobus erinnert uns an das Evangelium, in dem er sagt, wir glauben an Jesus, den Herrn der Herrlichkeit. Und das, was wir über ihn wissen und kennengelernt haben, ist so anders, wie das, wie die Welt ist. Und deswegen passt es nicht zusammen und deswegen wollen wir nicht so leben. Deswegen wollen wir nicht so sein, wie die Welt ist. Wenn Jakobus am Ende von Kapitel 1 sagt, sich selbst von der Welt unbefleckt erhalten, dann gibt es jetzt unendlich viele Möglichkeiten zu sagen, die Welt ist so, so will ich nicht sein, die Welt ist hier so, so will ich nicht sein. Lasst uns bei der Sache bleiben. Wie ist die Welt? Wen bevorzugt die Welt? Die Reichen und Schönen. Die, die etwas sind. So ist die Welt. Gott sagt, die Gemeinde soll nicht davon befleckt werden, wie die Welt ist. Und das bedeutet, dass die Gemeinde ein Ort ist, wo Menschen mit den Augen Christi begegnet wird und mit bedingungsloser, selbstloser Liebe und nicht nach Ansehen der Person. Das bedeutet, in diesem Zusammenhang sich von der Welt unbefleckt erhalten. Wenn Christus seine Herrlichkeit so voller Gnade und Wahrheit offenbart hat, wie passt es damit zusammen, dass wir Menschen aufgrund ihres Ansehens in unseren Augen anders behandeln? Je mehr wir uns seiner Herrlichkeit bewusst sind, sie im Blick haben, desto weniger werden wir von dem Glitzer dieser Welt geblendet sein, weil wir wissen, was wem wahre Herrlichkeit gebührt und wem sie zusteht und was dieser Herr der Herrlichkeit für uns gemacht hat. Jakobus setzt jetzt in den Versen 2 bis 4 ein Negativbeispiel. Und als kleinen Hinweis, also es macht aus meiner Sicht Sinn, zu sagen, das, was Jakobus hier als Beispiel nimmt, ist nicht an den Haaren herbeigezogen. Also Jakobus kommt in den Negativbeispielen in Vers 2 bis 4 nicht, dass er sagt, wie könnte es denn zum Beispiel falsch laufen? Ich habe jetzt hier so ein mögliches Beispiel. Es macht Sinn zu sagen, das war so. Das ist wirklich passiert. Jakobus wusste, wo in den Gemeinden Prinzipien der Welt Einfluss genommen haben. Und deswegen nimmt er dieses Beispiel in Versen 2 bis 4 und sagt, okay Leute, ihr versammelt euch hier zu dem Zeitpunkt in eurer Synagoge und jetzt habt ihr folgende Situation. Es kommen zwei Personentypen herein, die repräsentativ für zwei Gruppen stehen. Die eine Person kommt herein mit goldenem Ring in prächtiger Kleidung. Die andere Person kommt rein in unsauberer Kleidung. Was macht ihr dann? Wie geht ihr damit um? Worin hat die Gemeinde so schnell versagt? Okay, der Reiche und Schöne, das fällt auf. Der Ring, den Jakobus hier meint, den er ganz bewusst als goldenen Ring bezeichnet. Warum? Also damals noch stärker wie heute. Das konnte sich nicht jeder leisten. Und es war auch nicht so ein dezenter Ring wie jetzt hier dieser kleine Ring. Häufig war das auch ein Siegelring, mit dem Geschäfte abgeschlossen werden konnten. Also der ist dir aufgefallen. Ich weiß nicht, ob ihr was von diesen Championship-Ringen gehört habt. In Amerika, wenn man da einen Titel gewinnt, kriegt man nicht einfach nur eine Medaille, sondern man kriegt so einen fetten Ring. Dieses Jahr bei der WM zum ersten Mal haben das die Spieler auch bekommen. Und diesen Ring, den trägst du nicht, weil der praktisch ist, weil der stört eigentlich bei allem. Den trägst du, weil du den hast und der andere halt nicht. Ja, also den trägst du, damit alle sehen, guck mal, was ich erreicht habe. Und da gibt es manche, die haben 10 Ringe davon, die ganze Hand ist voll davon, die können ihre Finger kaum noch bewegen, aber so werden dann Interviews geführt. Und alle sehen, schau mal, was der für einen Ring hat. Das fällt auf. Das sieht man. Das meint Jakobus. Also dieser Person war äußerlich anzumerken, dass sie diesen goldenen Ring hatte, dass sie einen wirtschaftlichen, persönlichen Status hatte, wohlhabend war und dass sie sich in prächtige Kleidung kleiden konnte, nicht einfach in Lumpen. Zu der damaligen Zeit, ich weiß heute, zeigt sich Reichtum auch oft eher im Dezenten, aber zu der damaligen Zeit waren das oft eher bunte Kleider, also jeder hat gesehen, diese Person kann was, die ist was, die kommt jetzt in unsere Synagoge rein, wie schön. Aber da gab es noch eine andere Person, eine arme Person, die hereinkommt, die ist nicht so angezogen, die fällt nicht in der gleichen Weise auf, die riecht auch nicht so gut wie die andere Person. Was macht man jetzt? Der Reiche bekommt folgende, nicht Möglichkeit, sondern Anweisung, setze du dich bequem hierher. Also der bekommt eine Aufmerksamkeit zu sagen, ich will, dass du dich hier besonders wohlfühlst. Ich will, dass es dir, wenn du jetzt bei uns in Gottesdienst bist, super gut geht, weil du bist mir aufgefallen. Schau dich doch an. Der Arme, der kriegt zwei Optionen, beide nicht so schön, aber der darf wählen. Sagt, guck mal, das Welcome-Team sagt, für dich haben wir uns Folgendes überlegt. Zwei Möglichkeiten. Du kannst stehen, stell dich hierher. Wenn du willst, kannst du auch sitzen und zwar hier unten, auf dem Boden, vor meinem Stuhl, vor meiner Bank, vor meinem Fußschemel. Das ist so das Konzept, das wir uns für dich überlegt haben. Jakobus nimmt dieses überdramatisierte, aber doch reale Beispiel, um zu zeigen, so ist es nicht richtig. Das ist Ansehen der Person. Mir ist bewusst, dass sich Prinzipien, Umgang miteinander ändern. Und Ansehen der Person wird bei uns in den Gemeinden und vielleicht auch bei uns in den Gottesdiensten nicht so offensichtlich betrieben wie jetzt hier in diesem Beispiel. Aber wir als Gemeinde und ihr mit Sicherheit auch, merkt es, dass zum Beispiel immer wieder Gäste in den Gottesdienst kommen. Was machst du dann? Wie begegnest du ihnen nach dem Gottesdienst? Oh, ich hasse Smalltalk, das ist nicht meine Berufung. Gott hat mich nicht dazu berufen, freundlich Hallo zu sagen. Deswegen bleibe ich hier in meiner Gruppe, weil die mag ich, die kenne ich. Aber wenn, oh, guck mal, der ist so alt wie ich, der zieht sich an wie ich, der kriegt ein freundliches Lächeln. Aber der, oh, ist nicht so ganz meine Personenkategorie. Da fühlen sich bestimmt die anderen aus der Gemeinde dazu berufen. Ein Beispiel. Ein Beispiel, das für vieles steht. Für viele Situationen in unserer Gemeinde und in unserem Leben. Mit welchen Augen siehst und begegnest du anderen Menschen? Was tust du? Wie reagierst du? Wo verhältst du dich, wie die Welt sich verhalten würde? Wo lebst du noch nach deinen Begierden, die sich am liebsten deiner Komfortzone widmen? Dem, was dich nichts kostet, dem, was dir einen Vorteil bringt, dem, was für dich einfach und vertraut ist. Wo bist du bereit, so wie Christus zu leben, Menschen zu sehen und zu begegnen, wie er das gemacht hat und wie er es gemacht hätte? Wir als Gemeinde sind nicht automatisch davon befreit, Menschen aufgrund ihres Reichtums, ihres Rangens, ihres Status in besonderer Weise im Blick zu haben und dabei den Armen und weltlich Unbedeutenden zu vernachlässigen, egal in welcher Form sich das bei uns äußert. Jakobus kommt dann in Vers 5 zu einer weiteren Begründung, warum das nicht zusammenpasst. Vers 5 sagt uns, hört meine geliebten Brüder. Und vielleicht ist euch jetzt aufgefallen, also immer wieder in dem Brief redet er von meinen Brüdern. Und er wurde in Vers 1 hat er auch von seinen Brüdern gesprochen, da hat er sie einfach nur meine Brüder genannt. Was sagt er jetzt? Meine geliebten Brüder. Warum? Unser Versagen in den Begegnungen mit anderen Menschen ändert nichts daran, dass Gott uns durch seine Propheten und Apostel immer noch als Geliebte bezeichnet. Es ändert nichts daran, dass wir als Gemeinde untereinander, auch wenn wir merken, da hat er es richtig verhauen, immer noch zu sagen, du wirst jetzt von mir nicht abgeschrieben. Du bist jetzt nicht einfach nur irgendein Bruder. Also ich spreche jetzt dir die Kindschaft Gottes nicht ab. Aber ob du noch mein geliebter Bruder bist, weiß nicht. Bin ich mir nicht so sicher. Gott ist anders. Gott lässt es hier durch Jakobus anders praktizieren. Er bringt es hier ganz bewusst rein zu sagen, Ihr seid immer noch geliebte Brüder von Gott. Er gibt uns nicht auf, nur weil wir scheitern. Und wir begegnen einander, auch wenn wir versagen, immer noch in der Weise zu sagen, du bist und bleibst mein geliebter Bruder. Auch wenn du zum Beispiel, wenn ich mich zum Beispiel von dir ignoriert oder enttäuscht fühle. Auch wenn ich zum Beispiel von dir Lieblosigkeit und Herabsetzen erfahren habe, dann höre ich nicht auf zu sagen, das ist mein geliebter Bruder. Warum? Wir gehören in Christus zusammen und Christus hört ja auch nicht auf. Das zweite Argument, das er bringt, hört meine geliebten Brüder, ist, dass er an Gottes bedingungslose und gnädige Erwählung erinnert. Er sagt, hört meine geliebten Brüder, hat Gott nicht die weltlich Armen auserwählt, reich zu sein im Glauben und zu Erben des Reiches, das er denen verheißen hat, die ihn lieben? Vielleicht ist euch beim Lesen das so gegangen oder aufgefallen, irgendwie hätte ich gedacht, so ganz im Sinne von Jesus und der Bergpredigt, wo Jakobus ja ganz, ganz viele Anspielungen daraus hat, dass Jakobus hier eher schreibt, hat Gott nicht die geistlich Armen dazu erwählt, reich zu sein im Glauben. Das ist ja eigentlich das Grundprinzip, das wir in der Bibel haben. Das Grundprinzip, das Gott sagt, ich wähle die aus, die schuldig sind, die Sünder sind, die geistlich bankrott sind, die mir nichts vorweisen können und sie lade ich ein, in Christus beschenkt zu werden. Warum redet er hier auf einmal von den weltlich Armen, also denen, die vor und in der Welt nichts gelten, nichts haben, arm und schwach sind, die Gott auserwählt hat, Erben reich zu sein im Glauben und Erben des Reiches zu sein, dass er denen verheißen hat, die ihn lieben. Warum macht er das? Kurz nochmal als Hinweis, es geht nicht darum, dass Jakobus hier sagt, den sozial Schwachen gebührt das Reich der Himmel. Das kann missbraucht werden, das stimmt so nicht, sondern er sagt, das Reich, dass er denen verheißen hat, die ihn lieben. Also es bekommen die Menschen, und diese Formulierung Gott lieben, ist nichts anderes wie ihm glauben, ihm vertrauen. Jesus Christus kennengelernt haben und auf dieser Grundlage in Beziehung zu Gott stehen. Diese Menschen, die werden reich im Glauben, ihnen gehört Gottes Reich. Und jetzt hat Gott sich folgende Gegenstandslektion überlegt, die er vom Alten Testament angefangen in dieser Welt so praktiziert hat. Nämlich folgende. Was ist denn der Großteil der Menschen, die an Jesus glauben und ihm nachfolgen und ihn lieben? Es sind nicht die berühmten, reichen und schönen. Der Großteil der Menschen, die an Christus glauben, nicht pauschal, nicht alle, der Großteil von ihnen sind wer? Arme, Unbedeutete, Schwache. Auch in einer weltlichen Art und Weise. Warum? Weil Gott darin in dieser Welt zeigt, dass du nichts sein und haben musst, um zu Christus zu bekommen und zu seinem Reich zu gehören. Das macht Gott in dieser Art und Weise deutlich. Und das hat er schon immer so gemacht. Wir gehen einmal ins 5. Buch Mose im Alten Testament und lesen etwas, das Gott über das irdische Volk Israel sagt, in 5. Mose Kapitel 7, Vers 6 bis 8, wo er beschreibt, warum er ausgerechnet sich diesem irdischen Volk in besonderer Weise angenommen hat und sie mit so einem Reichtum im verheißenen Land Kanaan beschenkt hat. Warum hat Gott das so gemacht? 5. Mose Kapitel 7, Vers 6 bis 8, da steht, denn ein heiliges Volk bist du dem Herrn, deinem Gott. Dich hat der Herr, dein Gott, erwählt, ihm zum Eigentumsvolk zu sein, aus allen Völkern, die auf dem Erdboden sind. Also sie bekamen dieses besondere Vorrecht, Gottes Eigentumsvolk zu sein, die Propheten zu hören, Gottes besondere Wunder und Versorgen zu erleben. Und jetzt schaut mal Vers 7. Nicht, weil ihr mehr wäret als alle Völker, hat der Herr sich euch zugeneigt und euch erwählt. Denn ihr seid das Geringste unter allen Völkern. Warum? Sondern wegen der Liebe des Herrn zu euch, weil er den Eid hielt, den er euren Vätern geschworen hat, hat der Herr euch mit starker Hand herausgeführt und euch erlöst aus dem Haus der Knechtschaft, aus der Hand des Pharaos, des Königs von Ägypten. Warum nimmt Gott ein armes, versklavtes, heimatloses, geplagtes, unbedeutendes Volk und macht so große Taten an ihnen? Und beschenkt sie mit so einem Reichtum. Warum? Damit die Welt sehen kann, dass es einzig und allein seine Liebe und seine Versprechen sind, dass er so mit Menschen umgeht. dass es zu keinem Zeitpunkt darum geht, dass jemand etwas ist, etwas kann, schon ein bestimmtes Level erreicht hat und Gott dann jetzt weitermacht, dass jemand schon viel ist und Christus ihn zu mehr macht, sondern dass wir nichts sind und Christus uns alles gibt. Deswegen hat Gott es von Anfang an gemacht und er hat es schon am Volk Israel gezeigt. Und das, dieser Umgang, ist ein Schatten und ein Bild dafür, wie Gott es mit seiner Gemeinde aus Juden und Heiden macht. Wenn wir das Neue Testament lesen, in Matthäus Kapitel 11, dann sagt Jesus Christus über die Erkenntnis vom Reich Gottes, das heißt, zu verstehen, worum es Gott geht und daran zu glauben, dann sagt er in Matthäus Kapitel 11, Vers 25 und 26, zu jener Zeit hob Jesus an und sprach, ich preise dich, Vater, Herr des Himmels und der Erde, dass du dies vor Weisen und Verständigen verborgen und es Unmündigen offenbart hast. Vater, denn so war es wohlgefällig vor dir. Warum haben die Schriftkundigen, die weltlich Angesehenen, die, von denen das Volk dachte, näher kann man Gott nicht kommen, warum blieb ihnen das Reich Gottes verschlossen? Warum haben sie Christus nicht erkannt? Weil Gott sagt, du musst nichts können, nichts wissen, um mir zu begegnen. Ich begegne und zeige mich denen, die nicht weise, die nicht verständig sind, die unmündig sind. Und sie dürfen verstehen, wer Jesus ist und an ihn glauben. Im 1. Korintherbrief erklärt uns Paulus dieses Prinzip weiter. 1. Korinther Kapitel 1, Vers 26, ab Vers 26. Dort steht im Wort Gottes, denn seht eure Berufung, Brüder. Also er sagt, jetzt schau dir mal die Menschen an, die Gott berufen hat. Die Gott berufen hat, Christus kennenzulernen. Das ist nicht viele nach, Weise nach dem Fleisch. Nicht viele Mächtige. Nicht viele Edle. Also er sagt hier nicht gar nicht, aber nicht viele. Nicht viele Weise, nicht viele Mächtige, nicht viele Edle. Sondern das Törichte der Welt hat Gott auserwählt, damit er die Weisen zu Schanden mache. Das Schwache der Welt hat Gott auserwählt, damit er das Starke zu Schanden mache. Das Unedle der Welt hat und das Verachtete hat Gott auserwählt. Das, was nichts ist, damit er das, was ist, zunichte mache. Paulus sagt, Gott beruft ganz bewusst diese Menschen. Und vielleicht hast du dich schon mal gefragt, entweder wenn du deine Geschwister anschaust oder dein Leben anschaust, Mensch, ich bin voller Probleme. Ich habe so viele Kämpfe. Ich bin psychisch instabil. Ich bin so schnell frustriert. Ich kriege irgendwie so wenig auf die Reihe. Das ist normal. Diese Menschen hat Gott berufen. Gott hat das Schwache auserwählt, nicht das, was sein Leben perfekt auf die Reihe kriegt und egal in welcher Weise stark ist. Gott hat das Unledle und das Verachtete auserwählt. Wenn du merkst, ich bin ein überforderter Christ, gibt es viele Gründe dafür, aber einer davon ist, und deswegen hat Gott dich berufen. Und deswegen hat Gott gesagt, ich sehe dich in deiner Not, in deiner Sünde, in deinen Schwierigkeiten und ich mache dich so reich im Glauben. Und pass auf, du bekommst mein Königreich. Du bekommst mein Königreich. Du wirst mit mir sitzen in meinem Reich und dort wird es anders, besser, vollkommen. Dort teile ich meine Herrlichkeit mit dir, der du eigentlich nichts bist. Und es sind wenige Weise, Mächtige und Edle, denen Gott es zeigt. Um das deutlich zu machen, damit, Vers 29 sagt, sich vor Gott kein Fleisch rühme. Damit niemand das Gefühl hat, er war etwas Besseres und deswegen kennt er Christus. Und damit niemand das Gefühl hat, ich brauche Christus so ein bisschen als Hilfe. Mit den meisten komme ich eigentlich selber schon klar. Mit manchen Sachen halt nicht, aber da habe ich ja dann meinen Retter. Gott nimmt die Menschen weltlich arm, die dann auch verstehen durften, sie sind geistlich arm und sie brauchen Christus. Sie brauchen seine Weisheit von oben, weil sie selber nicht haben. Und aus ihm kommt es, dass wir in Christus sind, der uns geworden ist, die Weisheit, die wir nicht haben, die Gerechtigkeit, die wir selber nicht haben, die Heiligung, die wir selber nicht haben und die Erlösung, die wir selber nicht haben. Damit, wie geschrieben steht, wer sich rühmt, der rühme sich des Herrn. Damit alle Ehre alle Herrlichkeit, alle Anbetung derjenige bekommt, dem sie gebührt. Und die Argumentation von Jakobus ist jetzt, wenn Gott dich als weltlich und als geistlich arm auserwählt hat, reich zu seinem Glauben, wie kann es sein, dass du dann aufgrund dieser irdischen Prinzipien einen Unterschied machst? Wie kann es sein, dass du dich mehr für die Reichen und Schönen interessierst, als für die Armen und Verachteten? Das passt doch nicht zusammen. Dann hätte Gott dich niemals auserwählt. Niemals, wenn er so mit dir umgehen würde. Die Gemeinde, zu der Jakobus schreibt, wird in Jakobus ganz am Anfang als die 12 Stämme in der Zerstreuung bezeichnet. Warum? Die waren nicht einfach an dem Ort, wo sie eigentlich ihren Gottesdienst gefeiert haben, sondern sie waren zerstreut, unter anderem wegen Verfolgung. Das macht die Herausforderung, lieber mit den Reichen und Schönigen befreundet zu sein, ein bisschen stärker, oder? Wenn du merkst, ich bin nicht zu Hause, ich bin mittellos, ich bin nicht da, wo ich eigentlich bin, ich bin hier fremd, dann wäre es doch nicht schlecht, jemanden zu kennen, der ein bisschen mehr hat als ich, oder? Dann wäre es doch nicht schlecht, diesen einen Christen zu kennen, der die Mittel hat, die ich jetzt gerade nicht habe. So wird der äußere Umstand zu einer Versuchung der eigenen Begierde, seinen eigenen Vorteil zu suchen. Die Aufmerksamkeit auf den zu richten, von dem ich etwas habe. Weil ich bin ja selber gerade arm und schwach. Jetzt soll ich mich auch noch um die Waisen und Witwen kümmern. Gott sagt, wir sollen nicht so sein wie die Welt. Und dieser irdische Reichtum kann so häufig dazu beitragen, dass wir darin verblendet sind, worauf es eigentlich ankommt. Und das heißt es in Vers 6 und 7.
Das kommt später. Vers 6 und 7. Ihr aber habt den Armen verachtet. Unterdrücken euch nicht die Reichen, ziehen nicht sie euch vor die Gerichte, lästern nicht sie den guten Namen, der über euch angerufen worden ist. Sag mal, Jakobus erinnert die Gemeinde und sagt, Leute, habt ihr denn eigentlich vergessen, wer denn vor allem für diese Verfolgung verantwortlich ist? Es sind vor allem die Reichen, die euch unterdrücken und euch vor Zivilprozesse ziehen, aufgrund der Tatsache, dass ihr Christus nachfolgt. Wie könnt ihr jetzt die Menschen, die das Leben eurer Geschwister so schwer machen, wie könnt ihr jetzt Menschen, die reich sind, in der Gemeinde bevorzugen? Das geht doch rein logisch nicht zusammen. Das passt doch nicht. Wenn ich sage, dieses Prinzip praktiziere ich jetzt in meiner Gemeinde, wenn die Reichen es waren, die verantwortlich dafür waren, dass so viele Christen leiden mussten. Ein weiteres Argument, warum das nicht zusammenpasst. Und jetzt kommen wir zu dem, was mir gerade in den Kopf gegangen ist, wo ich dachte, das darf ich nicht vergessen. Was ist Gottes Urteil über das Prinzip von Ansehen der Person? Gott sagt jetzt nicht, es ist nicht so schön, es ist nicht so fein, das wollen wir bitte anders machen. Gott ist so klar und direkt darüber, dass er sagt, Vers 4, wenn ihr einen Unterschied macht, seid ihr dann nicht Richter mit bösen Gedanken geworden? Gott sagt, es ist nicht einfach nur unfreundlich oder unhöflich. Es ist böse. Es ist, nach Vers 9, wenn ihr aber die Person anseht, so begeht ihr Sünde und werdet von dem Gesetz als Übertreter überführt. Gott nimmt dieses Prinzip so ernst, dass er sagt, es ist böse, es ist sündig, es ist es wert, dass Menschen dafür überführt und schuldig gesprochen werden. Wir sind so schnell dabei, eine innerliche Rangordnung zwischen Sünden zu machen. Das habe ich nicht gemacht, das ist ja noch ein bisschen anders. Was sagt Gott? Wenn du einfach nur dein Leben gestaltest nach dem Denkmuster, er sagt Richter mit bösen Gedanken, es geht mit unserem Inneren, fängt mit unserem Inneren an, wie wir innerlich über Menschen denken und ihnen begegnen. Wenn du dein Leben nach dem Prinzip gestaltest, dass du Personen aus äußerlichen Gründen oder warum auch immer bevorzugst und andere herabsetzt, dann klagt dich mein Gesetz an und allein diese Sünde ist es wert, in die Hölle zu kommen. Allein diese Sünde, diesen innerlichen Unterschied in den Gedanken zu machen, überführt dich, Gottes Gesetz überführt dich als Übertreter und spricht dich schuldig und sagt, wenn du das nicht hältst, hältst du alles nichts. Das ist ein Zusammenhang. So ernst nimmt Gott es. So dramatisch nimmt Gott es. So sehr widerstrebt es Gottes Wesen, dass er sagt, ich bin so nicht. Und deswegen ist alles andere Sünde. wenn es so getan wird. Es ist böse in meinen Augen. Die Zeit ist weit fortgeschritten, deswegen muss ich den letzten Punkt etwas zügiger anreißen. Ich habe vorhin erwähnt, dass es einen Unterschied zwischen dem königlichen Gesetz und dem Gesetz der Freiheit gibt. Jakobus sagt, wenn ihr wirklich, also das ist ja so ein bisschen so, wenn das bei euch so wäre, ich weiß, ihr wollt ich nehme es jetzt als Beispiel, ihr wollt nach den 10 Geboten leben und ihr wollt Gottes Gebote und sein Gesetz erfüllen. Wenn ihr das wirklich machen würdet, wenn das wirklich bei euch so ist, dann macht ihr nichts falsch, das ist richtig. Vers 8, es gibt gar kein Problem damit, wenn ihr das tun würdet. Das Problem ist, ihr tut es nicht. Es würde richtig sein, aber wenn ihr die Person anseht, dann begeht ihr ja Sünde. Dann tut ihr ja eben nicht, was Gottes königliches, das heißt autoritatives, verbindliches Gesetz, also vorschreibt. Was ist die Konsequenz dafür? Wie beschreibt er das königliche Gesetz? Es zeigt Sünde. Es überführt, dass wir eben Übertreter sind. Es macht uns, wenn wir darin versagen, aller Gebote schuldig und uns zu Gesetzesübertretern. Was haben diese Menschen verdient? Wenn dein Leben vor Gott sich auf dem königlichen Gesetz gründet, dann wirst du davon angeklagt, schuldig gesprochen und verdammt werden. Ich lebe so nicht und ich hoffe, du auch nicht. Ich hoffe, du lebst dein Leben nicht nach dem königlichen Gesetz, sondern ich hoffe, du lebst dein Leben nach dem Gesetz der Freiheit. Und was ist dieses Gesetz der Freiheit? Das Gesetz der Freiheit ist, dass im Gesetz der Freiheit die Barmherzigkeit über das Gericht triumphiert. So endet Vers 13. Das Gesetz der Freiheit ist ein Maßstab, in dem Gott dich freispricht, statt anzuklagen. Ein Gesetz, in dem seine Gnade, seine Barmherzigkeit über das triumphiert, was du eigentlich verdient hättest. Wo Gott dich nicht als schuldigen Sünder sieht, sondern wo er dich in seiner Barmherzigkeit begnadigt und freispricht und neu macht. Nach diesem Prinzip lebe ich. Und dieses Prinzip kann mehr als einfach nur mir zu sagen, was ich tun und lassen soll. Dieses Prinzip erinnert mich nämlich daran, dass Christus mich neu gemacht. Das gibt es unter dem alten Bund nicht. Dieses Prinzip erinnert mich daran, dass ich eine neue Schöpfung sein kann und dass Jesus in dieser Freundlichkeit mir begegnet. Und dieses Gesetz, dieser neue Bund der Freiheit wird mich dazu befähigen, anderen Menschen in Barmherzigkeit zu begegnen. Wie Jesus sagte, glückselig die Barmherzigen, denn ihnen wird Barmherzigkeit zuteil werden. Und hier sagt er, das Gericht wird ohne Barmherzigkeit sein gegen den, der keine Barmherzigkeit geübt hat. Die Barmherzigkeit triumphiert gegen das Gericht. Anhand der Art und Weise, ob und wie ich Menschen in Barmherzigkeit statt mit Anspruch, mit Ansehen und Gerechtigkeit begegne, sondern in Barmherzigkeit, anhand von diesem Maßstab, wird in meinem Leben sichtbar, ob ich verstanden habe, dass Gott mir barmherzig war. Und das ist der dritte Grund, den er als Erinnerung bringt. Er erinnert an das Evangelium und sagt, seid ihr nicht freigesprochen von der Anklage? Begegnet Gott eurer Schuld nicht mit Barmherzigkeit? Wenn in eurem Leben das zur Geltung kommt, habt ihr wirklich verstanden, dass Gott euch barmherzig ist. Dann habt ihr genau hineingeschaut, dann habt ihr genau zugehört und dann werdet ihr anfangen, Stück für Stück so zu handeln. Ich möchte die Predigt zusammenfassen und mich bedanken für die Zeit, die ich meine, ihr hattet keine andere Wahl, aber für alle, die bis zum Schluss zugehört haben, danke dafür und ich möchte so zusammenfassen. Weil wir an Christus, den Herrn der Herrlichkeit, glauben, weil Gott uns Armen in bedingungsloser Gnade himmlisch reich macht, und weil Gott unserer Schuld mit Barmherzigkeit begegnet, wollen wir unsere Nächsten genauso bedingungslos und selbstlos lieben, ohne Ansehen der Person. Und die Weisheit, das auszuleben, finden wir allein bei Jesus Christus. Amen.